Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Herzlich willkommen, euer Worum Podcast ist zurück aus der Corona-Zwangspause. Folge 126. Lust am Untergang. Und Jan hat zum Glück wieder genug Stimme, um gleich zu erklären, was dieser Titel soll.
Ja, genug ist ja immer relativ, aber Lust am Untergang trifft auf ganz viele verschiedene Aspekte des Werder-Lebens derzeit zu und auch irgendwie auf mein Leben der letzten zwei Wochen. Aber ja, jetzt nach drei Jahren hat es mich dann endlich auch mal erwischt und was kann ich sagen? Vergnügungssteuerpflichtig, möchte man meinen.
Ich wollte gerade sagen, du weißt schon, wie uncool das ist, wenn man gefühlt als allerletzter auf der Welt jetzt doch noch infiziert wird.
Ja, du, Unterarm-Tattoo, late to the party.
Ja, aber wirklich, ich meine, ich hatte sogar schon Grippe zwischendurch.
Ja.
Ja, und du kommst jetzt mit Corona, eigentlich bist du sozusagen das Schalke.
Ja.
Unter den Corona-Infizierten.
Ja, aber du weißt ja, der Siegert wäre nicht der Siegert, wenn er es nicht bei Corona belassen würde. Als Sahnehäubchen auf dem Sahnehäubchen habe ich mir dann auch noch hintendran eine schöne Augenlidinfektion zugezogen. Und jetzt sitze ich hier und sehe aus, als hätte mir jemand dreimal hintereinander mit Anlauf mit beiden Fäusten auf die Augen gehauen.
Sehr gut, sehr gut. Wir quälen uns noch mit deiner angeschlagenen Stimme,
ja, ehrlich sind. Ja, vielleicht ist es eine Genugtuung für den einen oder die andere, wenn sie sich zusätzlich dazu auch noch das Bild der verquollenen und zugeschlagenen Augen macht.
Ja, aber umso mehr wissen wir zu schätzen, wie tapfer du dich hier in die Schlacht wirfst.
Ja, alles, und, alles für die Mannschaft, ne?
Aber sag mal eben, du und Werder ziemlich scheiß Verlauf die letzten Wochen, also ja, aber dir geht's wieder einigermaßen, ja, also du bist zumindest am Ende.
Ja, 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 ich bin zwar noch positiv, aber da ich ja den unschätzbaren Vorteil habe, zu Hause aufnehmen zu können und auch jetzt mittlerweile weitgehend symptomfrei bin, außer dass meine Stimme noch klingt, als weiß ich nicht, wäre ich 13 und hätte gerade mit den ersten Akneanflügen zu kämpfen.
Nein, es ist ein bisschen Dr. Markus Merck, ja, der Schiedsrichter aus den 90ern, weißt du, ne?
Ja, aber Dr. Markus Merck. Aber nur bis zur Stimmband-OP. Der hat sich doch
operiert. Ja, bis zur Stimmband-OP. Ja, ja, genau. Ja. Aber auf dem Platz, also zu seiner aktiven Schiedsrichterzeit, hatte er noch diese Stimme. Dr. Markus Merck, Zahnarzt aus Kaiserslautern, kann ich mich noch dran erinnern. Das war so diese Zeit in den frühen 90ern, als immer noch dazu gesagt wurde, wo irgendwie Leute herkam.
Ja.
Der Markus Wasmeier aus Schliersee und der Dieter Thoma aus Hinterzarten.
Wo kam Heribert Fandl nochmal her?
Oh, jetzt hast du mich aber auf den falschen Fuß
erwischt. Was war denn der nochmal vom, war der nicht Konzertpianist? Nee, der war irgendwas
Komisches. Nein, der war auch Schiedsrichter, Heribert Fandl.
Ja, ich weiß, aber was war der von Hauptberuf?
Ja, irgendeiner war Konzertpianist, aber
ja, okay, ist ja egal. Wir schweifen ab.
Ich glaube, Peter Ramsauer, der ehemalige CSU-Verkehrs, der war auch Pianist.
Achso, ich dachte, der wäre im Nebenjob Gonzo in der Muppet Show gewesen.
Zumindest, was sie mit Markus Merck gemeinsam hatten und auch mit dir, sehr zarte Hände.
Ja.
Ne? Denn auch als Zahnarzt aus Kaiserslautern brauchte man das. Und seine Stimmband-OP, um das jetzt nochmal aufzuklären, bevor wir dann zum ersten Mal Werder Bremen sagen, weswegen ja die Leute hören, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Egal. Ja. Genau, seine Stimmband-OP kam erst, als er dann Experte im Fernsehen wurde.
Da hat
vor Urs Meier, der erste Schiedsrichter-Experte.
Weil Sky ihm die dann bezahlt hat.
Ja, vielleicht. Oder weil es ging irgendwo. Ja, okay. Das kann natürlich auch sein.
Ja, naja, okay. Wir waren bei Scheißverlauf Werder, Scheißverlauf Jan. Und das ist die perfekte Überleitung für Scheißverlauf Werder. Und das kann ich mit im Brustton der Überzeugung unterschreiben. Ja, Scheißverlauf Werder mit der vorläufigen Krönung bei Eintracht Frankfurt, möchte man meinen, oder?
Ja, lass deinen Gefühlen freien Lauf.
Ja, ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass ich da ziemlich ambivalent unterwegs bin. Ich hab das Spiel ja nun auch ausgiebigst gucken können und nur mal eben so am Rande. Das ist ja dann, wenn sowas wie Covid einen Vorteil hat, dann ist es die auferlegte Zwangspause mit allem in deinem Leben. Und damit einhergehend die Zeit, auch mal endlich wieder ausgiebigst Fußball zu gucken. Selbst Fußball, der dich normalerweise überhaupt nicht interessiert. Und das führt ja zwangsläufig dazu, dass man sich auch Gedanken macht über Fußball und auch über Werder. Und deswegen, nachdem ich das Spiel in Frankfurt noch sehr frustriert und sehr deprimiert zur Kenntnis genommen habe, sind die Gedanken, die ich mir dann im Nachgang dazu gemacht habe, eigentlich dann doch deutlich differenzierter, als das für mich üblich ist. Und mal fernab von der wirklich, einfach indiskutablen Leistung, die nun in keinem der 17 Bundesligaspiele, die du zu bestreiten hast in einer Serie, zu einem Erfolg geführt hätte wahrscheinlich. Für mich dann aber eben doch auch mit Blick auf die insgesamt jetzt hergeschriebene Krise, vermeintliche in Anführungszeichen, doch irgendwo auch verständlich, wenn man sich das alles mal anguckt und ein bisschen differenzierter drauf guckt. So, also Stichworte für mich sind so Sachen wie, die Zeitungen schreiben jetzt, die aus den letzten 8 Spielen 6 verloren, ja, aber auch gegen den 1., den 5., den 3., den 2. und den 6. Ja, also gegen 5 der 6 Top-Teams der Bundesliga. Und trotzdem, und ja, Frankfurt war jetzt kein gutes Spiel, aber trotzdem steht unterm Strich halt eben beispielsweise auch, wir sind bislang besser in die Rückrunde gestartet als in die Hinrunde. Und das vergessen halt auch viele. Ja, wir standen nach Frankfurt mit 5 Punkten in der Hinrunde da. Jetzt stehen wir mit 6 Punkten nach Frankfurt da. Und klar, ja. The trend is your friend. Ja, und du hast jetzt gerade irgendwie gefühlt vor 2 Wochen diese Klatsche gegen Köln dabei gehabt, die einfach nicht zu erklären ist. Aber mein Gott, wir sind immer noch Aufsteiger. So.
Okay. Ne?
Also. Oder ja. bist du da Vater defaitistischer unterwegs?
Nee, also eigentlich gar nicht. Ich mache mir in erster Linie, macht sich meine mütterliche Seite in mir, macht sich gerade Gedanken um deine Stimme. Und ich habe mir hier gerade aufgeschrieben, dass ich dich ab jetzt immer unterbrechen werde oder niederbrüllen, um deine Stimme zu schonen einfach.
Also so wie immer.
Ja, so wie immer. Die Leute wünschen sich auch, dass ich mehr rede,
ja,
dass ich mehr Redeanteil bekomme. Das geht aus der Fanpost.
Ja, und ich vorneweg.
Wir kriegen viele Briefe.
Ja, die habe ich geschrieben.
Ja. Nein, mein Freund, du hast ja völlig recht, aber lass uns das doch mal eben sortieren. Ne? Mhm. Also das eine ist ja der Auftritt in Frankfurt, das Spiel in Frankfurt und so weiter.
Ja.
Das andere ist die Reaktion, die Kommentare und daraus abgeleitet auch unsere leise Medienkritik, sag ich mal, mit dem Titel Lust am Untergang.
Ja, und da hast du jetzt eigentlich perfekt dann doch das getan, was ich eigentlich tun sollte, nämlich den Titel mal kurz erklären. Sorry, das hatte ich im Eifer wieder etwas aus den Augen verloren.
Ja, nee, aber das sollten wir nur auseinanderhalten, genauso wie wir nochmal klären sollten, dass Lust am Untergang nicht der Titel meines neuen Sextapes ist, sondern der Titel ist natürlich selbstverständlich der Untergang der Lust. Ja.
Folge 1, 2 und 3 in der DVD-Sammler-Edition.
Der Untergang der Lust, das absolut letzte Sextape der Welt.
Ja, der Untertitel, warum liegt hier eigentlich Stroh rum?
Ja, so, gut, mein Freund. Also noch einmal kurz zur Einordnung. Ne? Wir haben ja nach dem Dortmund-Spiel gar keine Folge mehr gemacht. Dortmund können wir im Prinzip, glaube ich, abhaken nochmal. Das war ja auch ein 0-2, ne? Ja. Wenn ich mich recht erinnere. Auch ein 0-2, aber da waren eigentlich die Reaktionen jetzt noch einigermaßen wohlwollend, sag ich mal.
Ja, die Leistung war auch okay, oder?
Also war, fand ich auch. Da hatte ich mir so als Fazit notiert, von 2 guten Teams hat das Bessere gewonnen.
Ja.
Ja? Ja. So, und danach, so, und ich glaube, da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr groß drüber reden, über dieses Dortmund-Spiel. Ich glaube, der Satz fasst es ganz gut zusammen, so. Und Frankfurt ist aber schon eine neue Situation, obwohl es ja auch gegen eine Champions-League-Mannschaft auch nur ein 0-2 und dazu noch auswärts war. Trotzdem war der Auftritt halt gefühlt ein ganz anderer.
Ja.
Und, wollen wir erst über das Spiel reden oder wollen wir erst über die Reaktion? Nee, lass uns erst über die Reaktion reden.
Okay.
Darüber hattest du dich ja auch
jetzt
am meisten echauffiert, ne? Lust am Untergang. Also du meinst dann halt so Kommentare wie, die hatten keinen Bock, das war Arbeitsverweigerung, da war kein Einsatz, oder wir wollen euch kämpfen sehen, oder wo hast du Untergangsszenarien?
Ja, ach weiß ich, jetzt kommen wir halt wieder in, und daran haben wir uns auch schon ein paar Mal abgearbeitet, nicht erst nur in dieser Saison, sondern früher auch schon, aber es geht halt eben einfach um die Art und Weise, wie mittlerweile auch gerade in der Werder-Berichterstattung Content generiert wird. Ja, und das sind dann halt eben so Sachen wie, keine Ahnung, die Deichstube macht eine Fan-Umfrage und überschreibt all ihre Social-Media-Aktivitäten, um zu dieser Umfrage aufzurufen mit der Überschrift 6 Niederlagen von 8 Spielen, stürzt Werder jetzt richtig ab. So, das setzt halt einfach, also wir Journalisten nennen sowas Suggestivfragen. Ja, das setzt halt einfach einen Ton, ja, okay, ihr wollt Content generieren, ja, ihr wollt polarisieren, damit möglichst viele Leute klicken, alles gut und schön. Aber ich finde halt, es wird halt einfach der einer differenzierteren Draufsicht nicht gerecht, die ich fairer fände. Weißt du, weil auf der anderen Seite müssen wir halt eben auch sagen, in der Summe spielt Werder einfach wirklich ein gutes Jahr. Ja, spielen wirklich eine gute Saison. Und wenn du dir mal anguckst, wie Schalke, die als Zweitligameister hochgegangen sind, wie die am Krepeln sind. Ja.
Ja. Die sich jetzt freuen, dass sie das 4. Mal 0-0 gespielt haben.
Ja, genau.
Ne? Und nicht verloren haben. Ja, das stimmt. Aber das wird natürlich auch immer wieder betont. Ne? Ja. Es ist ja immer so eine, klar spielt Werder ein gutes Jahr, aber müssen wir jetzt nicht doch noch alle zittern?
Ja, ja? Aber es ist halt so. Es ist halt so dieses, entschuldige nochmal, weil mir der Gedanke gerade kommt. Ne? Es ist halt so dieses, und das ist dann ja irgendwo auch was Positives, ne? Der Anspruch wächst halt mit den relativ konstant guten Leistungen, die Werder abgeliefert hat.
Richtig.
Ne, und natürlich ist dann jetzt sind die letzten Spiele im Subjektiven schlechter als der Start der Saison, wo einfach niemand was von Werder erwartet hat und wir mit Achtungserfolgen in Wolfsburg und in Dortmund einfach Ausrufezeichen gesetzt haben. Und Werder hat sich dann halt eben im Laufe der Hinrunde so etabliert, dass sie nicht mehr nur als Eintagsfliege wahrgenommen worden sind, sondern als eine Mannschaft, die, und das betont Ole Werner ja immer wieder, in der Lage ist, jedes Team in der Bundesliga zu schlagen, wenn wir einen 1A-Tag erwischen.
So. Ich wollte gerade sagen, ne, obwohl wir diesen Überraschungsfaktor nicht mehr haben, ne, genau, wie zu Anfang der Saison, haben wir ja trotzdem Wolfsburg und Stuttgart geschlagen.
Ja.
Also die Teams, die man schlagen muss, ist auch schon fast zu viel für einen Aufsteiger, die man schlagen kann.
Genau.
Ja, Stuttgart auswärts, Wolfsburg zu Hause, und erinnern wir uns dran, aus welcher Serie Wolfsburg kam.
Ja, genau.
So haben wir beide Spiele gewonnen, wie du eben meintest, sogar einen Punkt mehr geholt und verloren die beiden Spiele gegen zwei Top-Teams.
Ja, und vor allem, aber darf man bei Frankfurt ja auch nicht vergessen. Also das war zugegebenermaßen, das war das, was mir gegen Frankfurt jetzt auch am meisten wehgetan hat. Ne? Das war halt so ein Spiel, das hat man von Werder dieses Jahr, finde ich, wirklich ganz, ganz selten gesehen, wo du einfach von Minute 1 bis Minute 95 gemerkt hast, Frankfurt hat da komplett den Finger drauf. Das ist halt, die haben halt Eco-Modus gespielt. Ne?
Hattest du das Gefühl gegen Dortmund auch schon?
Nee. Also gegen Dortmund hatte ich einfach das Gefühl, Dortmund hat das gut gespielt mit einem guten Selbstbewusstsein, aber Werder hat es halt nach Kräften versucht und mit ein bisschen mehr Spielglück, keine Ahnung, ne, kann sowas dann auch irgendwie nochmal kippeln. Bei Frankfurt,
Entschuldige.
Du. Frankfurt war einfach von der Dramaturgie her für die perfekt, also das frühe Führungstor und dann halt wirklich in den Eco-Modus schalten und einfach immer nur nochmal einen Gang hochschalten, wenn es sein muss. So,
ja,
ne? Und dann gepaart mit der Tatsache, dass wir einfach dann auch in Sachen Mut, so, da sprechen wir nachher nochmal drüber, das hat Füllkrug ja auch wirklich relativ laut kritisiert. Ja. So, dass wir dann aber auch
Niklas Schmidt hat es nochmal gesagt gestern und Ole Werner hat es eben auch nochmal gesagt in der PK, in der Spieltags-PK.
Ja, genau. Ja, sowas finde ich dann immer extrem frustrierend, sich solche Spiele anzugucken, weil du einfach das Gefühl hast, okay, erstens, wir kommen 0 vors Tor. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen oder gehört habe. Werder hatte, glaube ich, bis zur 65. Minute Expected Goals 0,0. Ja. Bis zur 65. Während Frankfurt irgendwie einen Wert über 2 hatte.
Ja. So. Ja, Glasner sagte auch nach der Eintracht-Trainer sagte nach dem Spiel auf der PK, ich bin hochzufrieden mit meiner Mannschaft, Kompliment an meine Mannschaft, wie geil die das gespielt haben. Bremen hat in der 65. zum ersten Mal aufs Tor geschossen.
Ja, genau.
Ja. Also, und das war auch so.
Irre,
und das war auch nicht mal mehr gefährlich, weil ich mich nicht mal mehr dran erinnern kann, welche Situation das war. Aber stimmt alles, ja. Also, wenn wir Dortmund zusammenfassen, von zwei guten Mannschaften hat die bessere gewonnen, und das Frankfurt-Spiel würde ich zusammenfassen mit die einen wollten nicht, die anderen konnten nicht mehr. Also Frankfurt hat es verwaltet und wollte gar nicht mehr, als das Ding nach Hause schaukeln, und Werder konnte einfach nicht mehr.
Genau.
So, aber das ist dann ja, okay, aber dass die Presse dann da, ne, wie gesagt, man kann eine Statistik lesen, wie man sie will. Mhm. Man kann eine Statistik lesen, wie du, Rückrundenauftakt erfolgreicher bisher als Hinrundenauftakt, was wollt ihr eigentlich? Ja. Oder man kann sagen, 6 von 8 Spielen verloren. Mhm. Ja, so, klar, beides stimmt, aber das ist ja so ein medial, ja, so dieses, ne, klick mich, damit du noch ein bisschen Angst kriegst, so. Okay, aber auch unter den Fans, Social Media, gab es ja auch von bis Reaktionen, fand ich, ja. Auch in unserer Twitter-Wurm-Podcast-Bubble und den Leuten, denen ich da folge, aus Werder-Kreisen, wie es ungefähr, glaube ich, 500 sind oder so. Ich lese euch alle, aber die Meinungen gingen halt so weit auseinander auch, wirklich von, ich bin persönlich beleidigt, dass wir in Champions League, dass wir den Europa-League-Sieger nicht 6-0 auswärts schlagen,
ja, genau.
Bis hin zu immerhin, ne, nur 0-2 und war doch achtbar und mehr können wir nicht verlangen von dem Kader und so. Wo bist du da in dieser Range?
Ich versuche da, glaube ich, so differenziert drauf zu gucken, wie es nur irgend geht. Und das ist von beidem etwas. Also es ist für mich was, wo ich sage, ja, okay, 0-2 steht auf dem Blatt und dann, ne, vor der Saison hätte jeder gesagt, ja, nehme ich. Hauptsache keine Schraube. So. Aber, und ja, das gehört dann halt eben auch dazu, das ist das, was Ole Werner dann sagt. Es ist halt einfach gemessen an dem, was Werder in der Lage ist zu leisten und auch schon kontinuierlich abgerufen hat, war das einfach zu wenig. So, weil man weiß, dass die das besser können und dass, wenn sie es besser machen und besser können, dann auch so einer Mannschaft wie Frankfurt das Leben schwer machen können. So. Und deswegen, war das eine durchwachsene Leistung, mit der ich als Fan nicht zufrieden bin. Und trotzdem muss ich mir immer wieder vor Augen führen und dann werde ich auch milder in meinem Urteil, dass wir als Aufsteiger mit dem Kader, den wir haben, dass solche Leistungen und solche Schwankungen einfach eingepreist sind und man unterm Strich trotzdem einfach sagen muss, Werder spielt gemessen an dem, was sie als Aufsteiger erwarten lassen können, finde ich, machen sie es gut. Und dazu gehört für mich auch ein 0-2 in Frankfurt, wo sie dann halt eben ab einem gewissen Modus auch einfach sich ins Verteidigen verbeißen und dann halt eben das nach vorne spielen gänzlich sein lassen, ja. Mhm. Auch mit so einem gefühlten Ansatz von Stop the Bleeding. Weil das muss man dann halt auch sagen, gemessen an dem, was wir von Werder auch aus den letzten Jahren kennen, passieren ihnen diese unerklärlichen, diese Kernschmelze im Gehirn, ja, die dann sie innerhalb von 20 Minuten 4 Tore kassieren lässt, passieren ihnen halt jetzt in 22 oder in 21 Spielen zweimal, ja, und vor unserem Bundesliga-Abstieg ist uns das in 34 Spielen 8-mal oder 9-mal passiert. Ja,
17-mal gefühlt. Ja,
oder 17-mal. So, deswegen, also so dieses Rückbesinnen auf, okay, heute ist einfach ein Tag, wo uns mutmaßlich nicht wirklich viel gelingt. Deswegen jetzt mal irgendwie Konzentration auf Gras fressen und vielleicht kommen wir nochmal ins Spiel zurück durch eine glückliche Situation, dann greifen wir nochmal zu. Aber dass dann so auch ein Stück weit ab einem gewissen Punkt der Fokus darauf liegt, zu sagen, okay, jetzt bitte nicht wieder bis zur 20. Minute schon 0-4 hinten liegen.
Ja, richtig.
So, und das fand ich dann, das ist dann auch eine Reaktion nach diesem wirklich bescheuerten 0-1 gegen Frankfurt, wo ich dann denke, okay, du hast dann aber auch sofort gesehen.
Moment, welches? Das bescheuerte 0-1?
Das 0-1 gegen Frankfurt, dieses Eigentor, der
Ja, ich dachte, wir sprechen ja die ganze Zeit über das Spiel, ne? Genau. Eigentor Friedel nach 8 Minuten.
Genau.
Aussetzer Friedel, mehr Tradition als RB Leipzig.
Ja, wobei, ist das wirklich ein Aussetzer? Das war auch mein erster. Ja, aber der Ball kommt halt scharf und aus einer kurzer Distanz.
Nee, der kommt nicht scharf. Das ist Körperklaus. Ganz ehrlich, da muss er anders stehen. Also es ist ja eine Aneinanderreihung von Fehlern.
Ja.
Ja. Also dieses ganze Tor ist ja wirklich, das ist ja wirklich, wo du wirklich eine Serie von Zweitliga-Rumpelfußballfehlern siehst. Ja. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen, es gibt, hatte ich auch auf Twitter geteilt, eine super interessante Taktikanalyse des Spiels aus Eintracht-Sicht.
Ja.
Auch mit mit Bildern von der Raumaufteilung und so und den entscheidenden Szenen, ja. Also, das ist wirklich, wie wir da stehen, ja, wir verlieren den Ball ja vorne rechts, ja. Mhm. Veljkovic und Schmid stehen beide am 16er des Gegners, mhm, ja. Und die verlieren den Ball an So heißt er, glaube ich, mhm, ja. Und Grujew ist die letzte Absicherung, rennt wie ein Verrückter auf So drauf, der ihn mit einer Körpertäuschung aussteigen lässt und die ganze Seite ist offen. Mhm. Ja, dann geht der Ball nach links außen auf Kolomouani, der wird gefoult von Stark, Freistoß, ne? Ja. So, und dann geht Jung amateurhaft zu diesem Freistoß hin, muss man ja auch mal sagen. Also das ist wirklich, das kann nicht sein, dass der da unbedrängt den Ball im Spiel hält. Der geht ja so lang über den Fünfer rüber.
Ja, genau.
Und Friedl hat so viel Zeit, sich richtig hinzustellen. Ganz ehrlich, tut mir leid, aber das ist Körperklaus.
Ja, okay. Ne, aber
worauf
ich mit dem Punkt eigentlich hinaus wollte, ist, dass du dann halt siehst, dass die Defensive dann wirklich versucht, den Schalter im Kopf so umzulegen, dass sie sagen, okay, jetzt hier nicht den 65 Meter Diagonalball im Fuß, sondern jetzt mal eben kurz nochmal eine Runde hinten rum und Pavlas nochmal mit rein und nochmal von links, exakt, und dann wieder nach rechts. Und
so. Verhindert ein Debakel, genau, hieß das früher beim Anstoß Fußballmanager. So, und genau so ist es. Und das Hauptproblem an dieser Fehlerkette dann mit dem Eigentor war ja, dass das schon die 8. Minute ist.
Ja, genau.
So. Und das heißt, du hast ja gemerkt bei Frankfurt will sich da möglichst wenig stressen und will irgendwie so einen Arbeitssieg nach Hause fahren.
Ja.
Ja. Und geht da jetzt auch nicht mit 120% Einsatz rein, sondern lässt uns erstmal kommen und weiß genau, hinten sind wir nicht so ganz stabil im Aufbauspiel. Dann fehlen uns ja auch noch die wichtigsten Säulen im Mittelfeld, haben uns ja auch noch gefehlt.
Ja, genau. Ja,
mit Grosso und Weiser und dann Leo auch nicht da, auch Stay völlig überfordert, weil da halt niemand war, der, also einer von Grosso, Leo oder einer von denen, ne, die die Leute hinstellen. So, und insofern stimme ich dir zu, vielleicht auch gerade, wenn man das im Hinterkopf hat, ist vielleicht die Ansage, macht hinten erstmal dicht und lass die sich bloß nicht in den Rausch spielen. Das kennt man ja auch von Frankfurt.
Ja, genau.
Und dann kriegt da jede Mannschaft gerne mal 6.
Ja, genau. Ja.
So, und insofern, es sah scheiße aus, es war hilflos nach vorne. Aber
abhaken, weitermachen, halt viele, oder? Also
ja,
als Gefühl.
Es kamen so viele Sachen zusammen, mit denen wir rechnen müssen als Aufsteiger, nämlich immenser Qualitätsverlust, wenn dir 3-4 Leute fehlen.
Ja, genau.
Ja, immenser Qualität. Dann auswärts, Ole sagte das so, wir haben nicht die Wirkung erzielen können. Also wir haben weder für uns eine Wirkung als Mannschaft erzielen können, durch eine gute Aktion, durch ein gutes Auftreten, ne? Mhm. Durch einen guten Zweikampf. Und wir haben auch keine Wirkung erzielt, sagt er, beim Gegner, indem wir denen das Gefühl vermittelt haben, oh, scheiße, hier müssen wir aufpassen.
Ja, genau.
Heute.
Genau das, ne?
So. Ne? So. Dann kommt dieses etwas verschüchterte Mittelfeld, muss man ja leider sagen, mit Niklas Schmidt, den ich liebe es, den spielen zu sehen, aber das sind dann halt auch Spiele, wo er halt an seiner Seite, und das gleiche gilt für Grujew auch, jemanden braucht, der so ein Beißer, ja, so einer, der ihn hinstellt, eine Autoritätsperson, ein Top-Rang, ein Groß wäre das gewesen sogar.
Ja.
Ja? So, und dann das Eigentor nach 8 Minuten und ein Gegner in Topform. So, ey.
Worst case
scenario. Ich denke auch, mir ist da auch diese Kritik und dieses die Häme und auch wieder dieses Einprügeln auf Einzelne, ja, nach Leo und Groß und Pavlas, ist es ja jetzt wohl Jung scheinbar, auf den sich jetzt manche eingeschossen, das ist mir einfach too much. Auch wenn ich zugeben muss, dass Jung scheiße gespielt hat, wieder mal.
Ja, und der geile Werder-Troll-Move, 3 Tage später mit ihm verlängern.
Ja, ey, aber da, ich meine, da ist Werder auch echt konsequent antizyklisch, ne?
Ja.
Ich weiß noch, erst diese Verlängerung mit Leo, ich glaube, das war noch letztes Jahr, ne? Ja. Wo es auch schon viele Leo-Kritiker gab in der zweiten Liga. Und ja, ist vielleicht gut fürs Mannschaftsgefüge, so, gut, dass sie den verlängern, ne? So, gutes Bekenntnis und so. Ne? Dann war groß in der Kritik, auch nochmal verlängert.
Ja, du, ich sag dir.
Und jetzt mit Jung.
Du, ich
und
sag
man
dir,
muss ja sagen, ne?
Ich nenne es das russische Werder-Troll. Theorem, ja, weil sie genau immer, sie haben wahrscheinlich so eine, sie haben wahrscheinlich so eine Gruppe von 10 Leuten, die inkognito Social Media unterwegs sind, online mächtig Stimmung gegen die Spieler machen, mit denen sie verlängern wollen, und dann liefern die eine scheiß Leistung.
Um das Gehalt zu drücken, ja,
richtig,
oder was?
Genau. Genau so. Das. Und dann heißt es, pass mal auf, Toni, also wirklich, es läuft bei dir momentan nicht, ne, aber wir wären dazu bereit, dich noch ein Jahr mitzuziehen.
Ja.
Allerdings, hier niemand sind 3-0 weniger.
Tun. Niemand mag
dich. Hier sind 3-0 weniger, aber ist netto.
Ja, so, ja, auch wieder T-Shirt.
Ja.
T-Shirt-Druck. Genau. 3-0 weniger, aber ist netto.
Apropos T-Shirts gesehen bei Flutlichtkultur auf der Seite von denen?
Du hast mir das nur geschickt.
Ja, die verkaufen mittlerweile unser, das Eichhörnchen. Ach,
die verkaufen schon?
Ja, die verkaufen das schon. Das Eichhörnchen-T-Shirt, was auch auf unseren Ankündigungskarten bei Instagram immer zu sehen ist. Ich meine, der Entwurf kommt ja sowieso von den Jungs und Mädels von Flutlichtkultur.
Ja.
Aber mittlerweile.
Sieht auch super aus.
Genau, mittlerweile gibt es zumindest das T-Shirt und das heißt zumindest im Shop Worum Podcast Eichhörnchen-T-Shirt.
Ja, ach Gott, ja gut, aber dann möchte ich, dass die Einnahmen aus dem Eichhörnchenverkauf gehen an meine Elefantenstiftung.
Ja, habe ich sichergestellt.
Wenigstens 10%. Ja, hast du sichergestellt. Nee, finde ich gut. Ja. Ich bin nicht gefragt worden, aber ich bin immer dafür.
Ja. Das ist, wie gesagt, das Geschäftliche liegt bei mir, Kuhlmann.
Das ja, Gott sei Dank. Das ist besser für uns alle, mein Freund.
Wart mal ab, bis du die Rechnung für die goldenen Elefanten siehst.
Ich habe auf Twitter von Zeit Online schöne Zusammenfassung zum Spiel. Das Team war im Prinzip von der ersten Minute an überfordert. Und ich dachte, gemeint war Werder in Frankfurt, gemeint war aber Frankfurt gegen Napoli. Also ein paar Tage später hat dann im Prinzip Frankfurt sein persönliches Werder Bremen-Erlebnis gehabt.
Ja, allerdings.
Mit einer absoluten Überforderung gegen eine Mannschaft, die einfach eine Klasse besser war.
Ja.
Ja, ey, okay, also Lust am Untergang. Ach, kauft euch lieber Untergang der Lust, das ist viel geiler.
Ja, genau. Fließt dann letzten Endes irgendwo dann doch wieder in die goldenen Elefanten, insofern. Der Kreislauf so funktioniert.
Aber nochmal, um es nochmal zusammenzufassen, ne, jetzt gegen die großen Zukunftsängste in der Werder Bremen-Welt. Also auch die Tatsache, dass Glasner nach dem Spiel sagt, ey, ich bin so hochzufrieden, Kompliment an meine Mannschaft, geil gemacht und so. Mhm. Und er wirklich glaubhaft, wirklich zufrieden war. Klar, er hat natürlich auch dran gedacht, dass er Kräfte geschont hat für Neapel und so. Ja. Ne? Klar, aber zeigt ja auch, dass, wie soll ich sagen, dass wir zumindest nicht chancenlos waren gegen eine Mannschaft, die eigentlich scheiße gespielt hat, sondern die waren auch schon ganz zufrieden, die haben schon eine gute Leistung abgerufen.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja,
haben halt nur das Nötigste getan, aber so what. Und ich denke auch, wir müssen auch echt damit leben, dass wir mit unserer Truppe nicht jede Mannschaft schlagen können.
Ja, genau.
Das können wir einfach nicht.
Genau das. Genau, und ich finde, genau unter dem Aspekt, finde ich, das relativiert halt auch wirklich dieses 6 Niederlagen aus 8 Spielen. Weil es war halt wirklich Bayern, Leipzig, Union, Dortmund und Frankfurt dabei. So, das sind halt Mannschaften, die, wenn du in die Liga startest, sagst du, ey, das sind die Mannschaften, vor denen habe ich am meisten Schiss. Ja. Ja, den Europa-League-Sieger, den Rekordmeister, das Geldschweinchen aus Sachsen und Borussia Dortmund da, So, deswegen,
also, und Union war noch dabei.
Genau.
Ne?
Und halt Köln.
Union war noch dabei. Und Köln. Ja. So, und Wolfsburg und Stuttgart haben wir geschlagen. Ey, wenn wir jetzt Bochum schlagen, und auf das Spiel gucken wir ja gleich nochmal. Ja. Ich hab mich vorbereitet. Ich hatte ja Zeit, während in Villarriba noch geröchelt wurde, wurde in Bilabajo schon, wurden schon Karteikarten beschrieben.
Wurden schon die Pfannen geputzt,
ja. Mein Freund. Aber ich werfe dir deine Corona-Infektion nicht vor.
Nein, du bist nicht sauer, nur enttäuscht. Aber bevor wir Frankfurt ad acta legen, nochmal eben.
Ja, noch nicht, genau. Ja.
Habe ich aber trotzdem noch mal eben konkrete, weil du ja sagtest, so Einzelkritik und so findest du halt dann einfach auch übertrieben, ne? Deswegen würde ich jetzt ganz gerne von dir nochmal eben die Einschätzung zu vier verschiedenen Spielern bekommen. Und zwar, du hast gerade schon gesagt, so jung, okay, gebraucht ein Tag erwischt. Aber würde mich mal interessieren, wie hast du Ducks Leistung gesehen? Weil da, also ich, da, Spoiler, ich fand das teilweise dieses Mal wirklich wieder erschreckend.
Gegen Frankfurt jetzt, ne?
Genau.
Meinst du?
Also viele unkonzentriert halt mal wieder dabei, ne?
Absolut katastrophal, ja. Aber halt auch auf absolut absolut verloren da vorne auf seiner Position.
Ja, ja, ne? Gut. Ja.
Also guck mal, wir haben unsere Mittel, also du kannst ja als Stürmer nur scheiße aussehen, wenn nichts nach vorne kommt.
Ja.
Ne? Wie kommt Doc sonst an seine Bälle? Ja, entweder er ist Teil des Aufbauspiels über die Achter, ja, beziehungsweise lässt sich ja gerne mal auf die linke Angriffsseite mitfallen und macht dann Dreieck mit Jung oder mit Füllkrug oder mit einem der Achter mit Staye, die rauskommen, ja, und rechts Weiser. So, das sind ja seine Räume. Oder er sammelt die Rebounds auf von den lang hoch geschlagenen Bällen auf Lückes Kopf.
Ja.
So, und es gab beides nicht.
Ja, genau.
Lücke hat ja auch keinen Kopfball gewonnen. Er hatte ja, wen hatte er da? Ndika, Tuta, und dann haben die ja extra noch Hasebe rausgenommen.
Ja.
Ja. Und haben die, ach, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Jovic, irgendein Kroate oder ja, ein Serbe,
ich weiß,
so einen geilen 1,96 Typen, der nur den Auftrag hatte, Füllkrug beim Kopfball zu bearbeiten.
Ja.
Ja, ein Monster. So, und so war dieser Weg, war schon für uns dicht. Ja, ja. So, davor haben So und wer hat da noch gespielt auf der 6? Die haben alle Rebounds aufgesammelt. Ja, Ducks hat keinen Stich gesehen, hatte auch keine Unterstützung. Staye und Schmidt standen ja nicht mal richtig. Also, da waren ja immer Löcher und Lücken.
Ja, und aber auch wirklich unkonzentrierte Standards, ne? Also, die Standards auch wieder wirklich unterstützt.
Die Standards, das waren ja im Prinzip nur zwei. Ja. Die erste, kann ich mich dran erinnern, Freistoß, der sowas von kläglich war.
Ja, genau.
Also, der auf den ersten Typen kommt, im 16er, den ersten Verteidiger, der 13 Meter vorm Tor steht und der muss sich noch bücken, um den Ball rauszuköpfen.
Mhm. Genau.
So ein Freistoß war das.
Genau.
Ja? Ja. So. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, wie soll er, klar, schlimm, ne? Aber dann die unsere rechte Seite, wo er ja davon profitiert auch, dass ihm Weiser mit seinen Moves Räume öffnet, ja, war ja ein Totalausfall. Ja,
wie fandest du den Schmiedi? Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Also man kann es ihm nicht vorwerfen nach der Verletzung, genau. Der hat ja fast durchgespielt.
Ja.
Und dann noch Linksfuß auf der Seite, aber ganz ehrlich, Philipp Max war der beste Spieler dieses Spiels, hat beide Tore vorbereitet. Oder? Ich glaube, mit dem Freistoß oder ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall das zweite Tor. Nee. Er war der beste Mann auf dem Platz und Schmiedi als Linksfuß und dann war er lange verletzt und war nur am Hinterherrennen.
Und Werners Begründung war ja auch so geil, dass Werner meinte, ja gut, Schmied war der Einzige, der diese Position überhaupt schon irgendwann mal gespielt hat.
Wir können uns dran erinnern, das war mal unter Florian Kohfeldt 2019 oder so.
Ja, keine Ahnung.
Mal ohne Witz, ja. Wann hat er das denn schon mal gespielt?
Naja, nee, also so, fand ich auch.
Ich fand einfach, es war halt auch keine gute Idee, da einen Linksfuß hinzustellen, der auch noch Trainingsrückstand hat und dem die Spritzigkeit noch fehlt, wenn du weißt, die spielen Überfall mit Götze und Max auf der Seite.
Ja, bin ich bei dir.
Habe ich gut. Auf der anderen Seite, wir hatten auch keinen. Ne?
Ja. Wie fandst du denn Pavlas?
Zum zweiten Mal in Folge bester Bremer, oder?
Ja, ein Gedanke, genau das. Fand ich nämlich auch.
Also muss man leider sagen, der hat da ja noch ein paar rausgeholt.
Ja, und wie? Er hat ja auch noch zwei Weltklasse-Paraden gezeigt. Die eine war dann, glaube ich, abseits. Aber unfassbar, richtig. Was er teilweise für Reflexe gezeigt hat. Was dann auch wieder
einzahlt. Und ich, Ich habe jetzt Liverpool gegen Real gesehen. Hast du die Torwartfehler gesehen?
Nee, habe ich nicht. Ich habe nur gehört.
Von Alisson und Courtois. Ja. Ey, guck dir das an. Beides absolute Pavlas-Moves.
Ja. Negativ.
Beide mit dem Fuß. Ja, aber beide mit dem Fuß. Ja. Da hat sich bei mir vieles relativiert, was Pavlas angeht. Ja, nein, aber war für mich der beste Bremer.
Ja, sehe ich auch so. War jetzt auch nicht schwer, aber er hat da wirklich in der Tat ein paar gute Szenen gehabt. Und als letzte Frage, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Wie hat der Philipp Max gefallen nach seiner Einwechslung?
Du meinst Max Philipp?
Ja, Maximilian natürlich. Philipp. Mit deinem blöden Hin- und Her-Gedöns.
Wochenlang verwirrt.
Ja, wirklich. Die ganzen Vornamen als Nachnamen.
Ja, genau. Aber leider Maximilian gab es dieses Duell gab es irgendwie für 14 Minuten oder so, dann wurde der andere ausgewechselt, Philipp Max.
Ja,
Philipp Max, bester Mann auf dem Platz. Ja. Maximilian Philipp habe ich ehrlich gesagt im zweiten Spiel wieder nicht gesehen.
Ja, ja.
Ich habe dann gelesen, dass er eingewechselt, nein, das ist zu hart, aber ja. Er ist noch nicht richtig drin, ne?
Ja, viele Stockfehler, ne? Wirkt noch wie ein Fremdkörper. Aber Ole Werner ist jetzt gerade auf der PK nochmal gefragt worden und meint halt auch, ey, der hat jetzt dann auch irgendwie sich im zweiten Training verletzt und jetzt hat er überhaupt erst die letzten Tage wieder einigermaßen melden können, dass das alles jetzt mit seinem Fuß wieder so weit in Ordnung ist. Jetzt muss er irgendwie sich die Spielpraxis noch erarbeiten. Er meinte, das wird
halt
noch ein bisschen.
Und er kommt halt auch in beiden Spielen rein, wo es schon 0-2 gegen ein Top-Team. Also das ist mir echt noch zu früh.
Ich auch bei dir. So. Aber er war halt eben, er ist dann halt eben trotzdem nicht so dieses schmeiß ihn rein und er bereitet eins vor und macht eins selbst. Ne? Das ist dann halt eben.
Nee, aber das kann er auch nicht alleine, weil dafür hätten wir ja mal vors Tor kommen müssen.
Ja,
genau. Und das ging ja auch ohne ihn nicht. Also ja, das ist ein bisschen schwierig, das zu beurteilen.
Ja.
Ne? Auch wie gesagt, ein Schmied, klar hat der Scheiße gespielt da jetzt und war überfordert auf der Seite, aber das ist auch nicht seine Schuld, dass er da 85 Minuten lang hingestellt wird, ganz ehrlich.
Also, ja, sicher auch so.
Das war ja mit Ansage. Da habe ich nochmal eine egozentrische Frage stellen.
Ja, du machst
wir
so selten.
Wir hatten ja vor dem Spiel, hör auf. Geht's denn noch mit der Stimme, mein Freund?
Noch, ja, geht noch, alles gut.
Muss ich dich niederbrüllen? Nein, wir hatten doch vor dem Frankfurt-Spiel gerade die Aufstellung gemacht und ich hatte doch mal was experimentiert.
Ja. Hat jetzt nicht.
Kannst du dich dran erinnern?
Ja, aber da lagst du jetzt nicht daneben, oder?
Ja, ich lag komplett daneben, aber das war ja auch nur mal ein Versuch.
Ja.
Aber die Idee war ja, mit hinten mit Friedel, Veljkovic, Pieper zu spielen.
Ja.
Und um diese Stabilität in der Mitte von Grosso zu halten, mit Stark auf der 6 zu spielen.
Ja.
Ja. Für die Zweikämpfe gegen Götze zum Beispiel und nicht mit Krujev.
Ja.
Und der halt auch ein bisschen lauter ist und defensiver orientiert ist und einfach mehr Erfahrung hat.
Ja.
Ob das vielleicht nicht sogar eine gute Idee gewesen wäre mal. Stelle ich jetzt mal so.
Ja, ich würde mich jetzt dann zu der Behauptung hinreißen lassen, wenn er das probiert hätte, dann hätte Stark die erste Halbzeit mutmaßlich nicht beendet.
Ja, da hast du leider recht.
Also, hat er sich die gelbe geholt? Die hat er sich, glaube ich, in der 18. oder 20. oder so geholt. Die ihn ja jetzt in letzten Endes.
War das sogar das Foul vor dem Freistoß mit Eigentor?
Ja, das kann sogar sein. Also, aber auf jeden Fall, und das darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also, ich muss, also auch schon auf seiner angestammten Position hätte ich meinen Arsch drauf verwettet, dass der dieses Spiel nicht beendet. Weil die sind ja wirklich, also wirklich so. Mit Kolo Muani und so, ey, meine Fresse, ne? Und dann sich so früh gleich die Gelbe abzuholen in so einer Kacksituation. Deswegen Hut ab, dass es bei der Gelben geblieben ist. Aber trotzdem, er fällt aus. Und ich glaube, auf der 6, gerade auch in so einer, in dieser typischen, wir haben das ja immer Babysitter-Rolle genannt, ja, wenn er da gespielt hätte, das hätte, glaube ich, also gegen so eine Offensive hätte das, glaube ich, ganz schnell den Platzverweis bedeutet.
Es muss auch so schlimm sein, wenn du da hinten als letzter Mann stehst und du siehst, wie so Götze, Lindström und Kolumbani mit dem Ball auf dich zurennen.
Pavlas? Schon wieder. So, Hilfe!
Ja gut, Hilfe. Insofern vielleicht ganz gut, dass Frankfurt nicht ganz so hungrig war. Ja. Aber trotzdem jetzt fünfte Gelbe, ne? Also ja, gesperrt ist er so oder so.
Genau, fällt aus gegen Bochum. Aber weil das jetzt auch vielleicht auch gerade ganz gut passt, hast du so ein bisschen mitbekommen, wie Füllkrug sich auch relativ, also relativ deutlich geäußert hat nach dem Spiel?
Ja, ja.
Also ist ja dann, also auch in von nicht nur von den regionalen Zeitungen, sondern auch überregional durchaus irgendwie so, so nach dem Motto so, huch, was ist denn mit dem los, ne? Kannst du ja das nachvollziehen, was er gesagt
genau,
hat?
Ja, genau, aber also lass uns doch erst nochmal zusammenfassen, ne? Du meinst diese Hasenfußkritik, ne?
Genau, dass er halt sagt, wir sind einfach nicht mehr mutig genug. So.
Genau, wir kommen nicht mehr richtig nach vorne, wir riskieren nichts mehr, wir spielen immer hinten rum.
Ist das, ne? Ist das überzogen? Findest du das überzogen? Oder ist das in seiner Rolle als Führungsspieler genau das, was er sagen muss? Wie siehst du das?
Ich glaube, das ist vor allem, also in seiner Rolle als Führungsspieler, finde ich, muss man sowas nicht sagen. Aber in seiner Rolle als ehrgeiziger Mittelstürmer muss man vielleicht sowas sagen. Ich glaube, der ärgert sich halt natürlich, ne? Guck mal, der hat natürlich auch gerade 95 Minuten lang gegen Dicker und Tuta und diesen, mir fällt der Name immer noch nicht ein, diesen Balkanverteidiger, keinen Stich gesehen. Keinen Stich gesehen. Ja. Ja? Und seine einzige Aktion war das Abseitstor. Klar kackt er rum, aber wie gesagt, er hat ja nicht ganz Unrecht.
Du meinst ja? Jakic, ne?
Und Ole hat es ja auch bestätigt. War das Jakic? Ja, kann sein. Ja. Er hat das ja auch bestätigt, Ole indirekt. Und ja, auch Niklas Schmidt hat es ja auch indirekt bestätigt, ne? Dass er meinte, wir brauchen Plan B. Im Moment geht alles auf Fülle. Das ist ein bisschen eindimensional, ne? Und wir in der Zentrale sind da gefordert, meinte er. Gestern war so ein Pressetermin nur mit ihm.
Diese Mixzone heißt das, ne? Glaube ich. Ja, genau.
Mixzone, genau. Und er meinte, wir müssen uns da, wir müssen kreativ im Kopf sein. Ja, meinte er, und wir müssen halt, die Räume sind da, wir müssen nur besser spielen. Ja, ja. Und das ist im Prinzip das, was Völle ihm ja auch vorgeworfen hat, ja, oder dem Mittelfeld an sich auch vorgeworfen hat. Mutiger spielen, aber es ist halt auch eine Qualitätsfrage. Ne? Niklas Schmidt meinte, wir machen danach Videoanalyse und sehen dann, ach, da sind ja überall die Räume gewesen.
Ja, ja, genau.
Nur wir haben es auf dem Platz nicht hinbekommen, diese Räume zu bespielen, weil wir sie nicht gesehen haben.
Ja, das hat Ole Werner
oder
heute auch relativ
eingelaufen sind.
Hat Ole Werner so, heute noch relativ unumwunden auch beschrieben, als wir waren, also darf man, ne, so nach dem Motto, ja, was ist denn da schiefgelaufen gegen Frankfurt? Also, ja, darf man halt auch einfach nicht vergessen, wir waren halt auch einfach schlecht. So, wir waren halt in diesem Spiel halt wirklich schlecht.
Ja, ich glaube, mit der Antwort ist er in die PK eingestiegen, glaube ich sogar, ne?
Genau.
Ja. Ja, und das stimmt auch. Und das ist auch wirklich schlecht. Ja. Also, wenn du danach siehst, guck mal, du kriegst einen Matchplan, ja? Ole ist ja nicht doof. Der wird, natürlich hat er gesagt, Pressing auswärts in Frankfurt lieber nicht. Ja.
Genau.
Wenn uns Grosso und Leo fehlen in der Mitte, dann bitte nicht ganz so vorne drauf rennen, steht erstmal, haltet zusammen, Grujew, Niklas, Steje, guckt aufeinander, wir wollen hier nicht überrannt werden, so, klar, ne, so, aber natürlich gehört zum Matchplan auch, dass du Bälle eroberst und das dann ausspielst und der Ole zeigt ihnen ja vorher, wo Räume entstehen. Frankfurt ist ja nicht unverwundbar, hast du ja gesehen, Napoli ist immer wieder da hinten reingelaufen, in die Halbräume. Ja, so, und wenn du danach dann aber sagst, ja, wir wussten das, wir haben es aber nicht hingekriegt, auf dem Feld das umzusetzen, dann ist das halt auch eine Qualitätsfrage. Und das fand ich schon bitter.
Ja, ja.
Weil da sind schon leichte Selbstzweifel und das ist ja auch das, was Füllkrug kritisiert hat. Also da, das, ja, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht gut, dass sich da alle so einig sind.
Ja, aber da kommt genau das, da kommt, glaube ich, wieder das ins Spiel, was du gerade gesagt hast, ne? Also, wenn dir die erste Garde an wirklich 3-4 wichtigen Punkten wegbricht, ja, dann füllt Werner die derzeit auf mit Leuten, die das Selbstverständnis nicht haben, was du genau in so einem Spiel brauchst. Und dann füllt er das auf mit
Leute,
Leuten,
die er hat, ne?
Ja, gut, genau. Dann füllt er das, muss er das auffüllen mit Leuten wie Grujew, Schmid, ja. Und das sind halt einfach Spieler, die dieses Selbstverständnis nicht haben, wo du im Mittelfeld den Gegner auch mal irgendwie nervst, indem du einfach jemanden wie Leo hast, der dich die ganze Zeit nur mit Quatsch voll labert. und dir dann im Zweikampf auch noch von hinten immer in die Hacken tritt, so, ne?
Ja, und du kannst halt nicht davon ausgehen, dass dass ein Grujew sofort einen Götze ausschalten kann.
Ja.
Gerade in dem, das geht halt einfach, das kannst du halt einfach nicht von denen erwarten. Ja. Und du kannst, man kann auch nicht erwarten, dass Romano Schmid nach seiner Verletzung da rechts den Weiser ersetzt. Es geht einfach, das kann man einfach nicht erwarten und das müssen wir auch so hinnehmen. Trotzdem, das Grundproblem bleibt ja, was sie jetzt auch alle benannt haben und ja auch öffentlich, dass es wieder darum geht, nach vorne wieder Wirkung zu erzielen, ja, wie Ole das so schön sagte. Also wieder einen Plan B und einen Plan C zu haben, um dem Gegner Angst zu machen.
Ja, und da kommt doch jetzt eigentlich das ein Heimspiel ganz gelegen.
Da kommt jetzt, das ist perfekt jetzt, was jetzt kommt.
Ja. Weil also,
war das deine elegante Überleitung zu Bochum, ne?
Ja, also ich finde, ja, ich finde, es bietet sich an, weil klar, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wäre natürlich schön gewesen, auch in solche Spiele wie Bochum zur Abwechslung mal gehen zu können mit wir liegen überm Soll. Und jetzt können wir uns in so einem Spiel gut, ne, aber natürlich ist der Druck jetzt ein anderer, als wenn du jetzt wieder erwarten irgendwie in Frankfurt einen Punkt mitgenommen hättest oder gegen Dortmund wieder erwarten gewonnen hättest oder so, ne? Also ich finde, wir gehen jetzt in das Spiel schon rein und das Selbstverständnis ist jetzt schon, ey Alter, wir gewinnen das jetzt besser, weil sonst geht uns wieder die Düse, so, oder?
Ja, okay. Auf der anderen Seite, das sind natürlich die Spiele, die du als Aufsteiger, wenn du den Klassenerhalt schaffen willst, so oder so schon vor der Saison dir im Kalender anstreichst. Ja. Heimspiel gegen Bochum.
Ja.
Klar ist das so. Auf der anderen Seite ist Bochum natürlich auch eine Mannschaft, die jetzt sagt,
wann sollen wir sonst gewinnen,
wenn nicht beim Aufsteiger?
Ja, genau.
Ne? Die gerade zwei Spiele in Serie verloren haben.
Ja, und guck mal, wir haben das vor Augsburg in der Hinrunde auch gesagt.
Und Bochum hat dasselbe, das nur mal so als von wegen an die Babajacken-Fraktion, die jetzt meint, das 7-0. Ja.
Ja.
Bochum geht da mit dem gleichen Anspruch rein und auch zu Recht. Ja. Wenn wir jetzt wie Bochum die letzten Wochen, und die waren ja schon abgeschlagen letzter, uns da rausgekämpft hätten und dann beim Aufsteiger auswärts spielen würden, würden wir auch sagen, das müssen wir gewinnen.
So. Ja.
Also
ja.
Aus Bochumer Fansicht, ne?
Ja.
So. Weil Bochum trotzdem hat müssen halt wir trotzdem. Das natürlich gewinnen. Trotzdem müssen wir das natürlich gewinnen als Werder Bremen. Das ist ja gar keine Frage. Ne?
Ja, aber ich finde es halt witzig, sagen, dass du das sagst.
Für Bochum.
Ich finde es halt witzig, dass du das sagst, weil das ist auch meine subjektive Wahrnehmung gewesen. Ne? Seit Letsch da ist. Denkst du, ja, und jetzt kriegen die Kurve und so, ne? Und oh, eine Mannschaft, die jetzt wieder an sich glaubt und so, ja. Ey, die haben nur ein Spiel der letzten sechs gewonnen. Die haben fünf Spiele verloren.
Ja. So, und die gewinnen eigentlich nur zu Hause, ne, glaube ich.
Und
Serie ist auch gerissen jetzt, ne?
Ja, genau. Nee, die haben nur gegen Hoffenheim gewonnen und sonst haben die, und das ist schon vier Spieltage her, die haben die letzten drei Spiele verloren. Ja, gegen Dortmund, ja, gegen Bayern, ja, gegen Freiburg. Ja, aber die kommen jetzt.
Dortmund war Pokal.
Ja, genau.
Ne, das war das Dortmund-Spiel, bevor sie gegen uns gespielt haben. Genau. Dann war Bayern 0-3 oder so und zu Hause gegen Freiburg 0-2. Das kann dir halt auch passieren. Ne?
Ja, na klar kann dir das passieren. Aber worauf ich hinaus will, ist, die fahren jetzt nicht nach Bremen und sagen, ey, wir haben gerade einen Lauf, ja, bei uns geht's richtig ab. So.
Nee, sondern das ist richtig.
Die kommen halt schon auch mit, ja, wir müssen das gewinnen und ja, wir müssen 100% geben, aber die kommen nicht mit dem Selbstverständnis, wir haben jetzt gerade Bayern irgendwie hauchdünn am Rande der Niederlage gehabt und wir haben in den letzten drei Spielen trotz Niederlagen irgendwie sechs Tore gemacht. Nein, die kommen mit einem geschossenen Tor aus den letzten 270 Minuten, Pflichtspielminuten und und bei denen fehlen ja auch noch Spieler, ne? Wer fehlt bei denen? Der Captain ist doch gesperrt,
ne? Die haben richtig Druck. Ja, ich habe mich ein bisschen mit Bochum beschäftigt. Ey, das ist echt großer Vorteil. Lucia, der Kapitän.
Ja.
Ne? Das ist da der Sechser, der ist gefühlt auch schon 37. Ich glaube, der ist auch schon 37 Jahre alt.
Nicht nur gefühlt.
Aber der ist gelb gesperrt. Und das ist der nicht sogar, ein großer Vorteil.
Hat er nicht sogar rot gesehen?
Der ist rot gesperrt der ist rot gesperrt für zwei Spiele.
Ja, stimmt, genau.
Hab ich gelesen.
Genau. Ja, genau.
du hast recht. Ja. Naja, und der ist halt so der Sechser, der, ich sag mal, so ein Grosso with Benefit. Ja. Ja. Also ein Typ, der sich eigentlich nur um die Statik kümmert, ne? Und ja, die Zweikämpfe und die das Gerüst zusammenhält, aber der halt noch ein bisschen mehr Impact hat, weil der auch noch kopfballstark ist, relativ torgefährlich ist nach Standards.
Ja.
Und da fehlt halt echt eine Säule bei denen. Das ist echt schon ein großer Vorteil.
Ja, und die haben auf der anderen Seite aber gefühlt auch irre Tempo vorne drin, ne? Auch wenn die es noch nicht so auf die Straße kriegen.
Naja, es gab ja schon Spiele, wo sie es echt gut auf die Straße, aber auch das Vorteil, Holtmann, ne, dieser Linksaußen, glaube ich, einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, fällt auch aus.
Ja.
Und laut Kicker fällt Zoller auch aus. Also da sind schon einige Spieler, die uns individuell hätten wehtun können, sind schon mal nicht dabei. Das ist schon mal ganz gut. Und die Statik ist halt ein bisschen anders. Die spielen so ein 4-2-3-1.
Ja.
Und ja, wie soll ich sagen? Und Lucia spielt neben Stöger eigentlich.
Ja.
Weißt du, dieser Links, ich glaube, den wollte Werder auch mal irgendwann vor 100 Jahren.
Ja, der war vertragslos, ich weiß noch, der war vertragslos ganz lange und Werder hatte sich das überlegt, das war denn zu risky. Und dann ist der, glaube ich, zu Düsseldorf erst gegangen. Der ist bei Mainz, hat er seinen Vertrag, glaube ich, nicht verlängert. Also müsste man mich jetzt wirklich, also gefährliches Halbwissen. Ich meine, der hat bei Mainz seinen Vertrag nicht verlängert und war dann vertragslos und ist dann auch wirklich über das Transferfenster hinaus vertragslos geblieben im Sommer und ist dann, glaube ich, zu Düsseldorf gegangen. Und hat in Düsseldorf wirklich aufgezeigt und ist dann, glaube ich, direkt von Bochum engagiert worden in die erste Liga und ist da mittlerweile, glaube ich, Stammspieler, ne?
Und der ist da Stammspieler, der tritt alle Standards. Ja. Das ist da wirklich, der spielt da wirklich so ein, auf so einem Spielmacher, ne? Also so ein Spielmacher-Sechser. Ja. Und daneben stand halt eigentlich immer Lucia und das soll jetzt hier Kunde.
Ja.
Den kennt man noch aus Mainz. Aber ist halt ein ganz anderer Typ, ne?
Ja.
Ist eher so ein kleiner, kräftiger Zweikämpfer und auch ein bisschen offensiver orientiert. Also das könnte uns schon in die Karten spielen, dass da die Statik ein bisschen anders ist.
Ja.
Und dann haben die so einen Zehner und dann haben die halt diese scheiß schnellen Außen.
Antwi Ajay und Asano, ne?
Ja,
genau. Ja, und haben so vorne ja auch noch Hofmann drin, ne?
Genau. Spielt der? Und dann, und das ist, bitte?
Der spielt, ne? Hofmann spielt, bitte? Ne? Hofmann ja, kann spielen, ne?
Ja. Und der trifft ja auch ganz gut und ich glaube, würde mal mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, Füllkrug, Hofmann, die besten Kopfball-Mittelstürmer. Die Liga hat so. Und deswegen, das Spiel ist ein bisschen anders, ne? Auch die Spielidee ist halt meistens dann in den Rücken der Außenverteidiger und dann Sprint Asano oder Sprint Antwi Ajay und dann entweder direkt aufs Tor irgendwie auskontern oder den Ball hoch auf Hofmann oder so.
Ja.
Kann man sich darauf vorbereiten, glaube ich.
Also Bochum ist ja jetzt 16. Ne? Und wie viel Vorsprung haben wir auf die? Wir haben auf die 8 Punkte, ne? Ich meine, es sind 8 Punkte. Es sind 8.
Da noch mehr, oder?
Nee, es sind 8. Durch den Verlauf des letzten Spiels sind es 8. Das bedeutet also, wenn du das Ding, ist ja ein klassisches 6-Punkte-Spiel eigentlich im Kampf gegen den Abstieg.
Ey, Alter, das ist ein 9-Punkte-Spiel. Eigentlich ist das ein 9-Punkte-Spiel, weil wenn du das gewinnst, dann sind das ja 11 Punkte.
Ja, 11 Punkte auf Bochum. 16. Ja, wenn Hertha gewinnt, dann sind es nur 10.
Okay, aber auch die anderen Spiele, die laufen an diesem Wochenende, kommen uns sehr entgegen. Hertha Augsburg.
Ja, genau.
Und Schalke Stuttgart.
Und wer spielt und gegen wen spielt Hoffenheim? Weißt du das?
Hoffenheim spielt gegen Dortmund.
Oh, ja, okay.
Ja.
Das kann wirklich ein wichtiges Spiel. Ey, sau wichtiges Spiel, Mann.
9 Punkte in 12 Punkte, 27 Punkte Spiel ist das.
Ja, genau.
Mindestens.
Aber personell sieht's für uns wieder besser aus, ne?
Naja, also, es geht. Wir haben ja jetzt Gott sei Dank die PK abgewartet.
Ja.
Und haben erfahren, dass Mitch leider nicht.
Genau, Mitch schafft es nicht. Aber Leo und Grosse sind wieder da. Das ist ja, ja schon, Leon, also das da? Ist für den Weiser Ausfall wichtig und für die Stabilität im Mittelfeld wichtig, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, das würde ich auch sagen.
Ne? Deswegen, also ich glaube, ja, ich bereite mir immer wieder Unbehagen, mich das sagen zu hören, aber dass Grosso wieder da ist, erleichtert mich.
Ja, aber so mit der Zeit
gewöhnt man sich dann,
meinst du? Merkt man dann doch, dass der Mann ein Faktor ist und Ole ja jetzt auch nicht so doof ist und sich seit seinem Amtsantritt jedes Wochenende irrt. Ja, das
einfach so. Ja, ja. Was
immer dann nächste Saison passiert. Aber im Moment, also hat man jetzt gerade auch in Frankfurt gesehen, tut uns schon gut, wenn da irgendeiner von diesen Leuten steht. Und zumal das ja jetzt auch so ist, wenn Weiser ausfällt, ja vermutlich dann Leo auf die rechte Seite gehen wird wieder.
Genau, davon. Ja, wir sind mitten in Rate die Aufstellung. Do it.
So einfach, so schnell.
Ja, klar. So schnell, zack, zack.
Ja. Ja, okay. Also im Prinzip stellt sich der Laden ja auf, ne? Stark ist gelb gesperrt, Mitch fällt aus.
Ja.
Ansonsten sind alle potenziellen Stammspieler am Start. Also spielen wir hinten mit Friedel, Milosch und Pieper.
Mhm.
Wir spielen auf der 6 mit Grosso, rechts mit Leo, links mit Jung.
Ja.
Und dann sehe ich die beiden Achter, na, ich sehe auf jeden Fall Staye auf der einen Achterposition und auf der anderen, nee, ich sehe Schmidt. Ich sehe erstmal Niklas Uwe Schmidt. Und Schmied als Einwechseloption, obwohl er genauso gut auch Romano bringen könnte.
Glaubst du, dass Staye erstmal einen Stammplatz hat?
Ja, ich glaube aufgrund der Konstellation, dass die Alternative wäre Grujew.
Ja, oder Schmied-Schmidt.
Auf der 8.
Oder ist das so? Oder Schmied-Schmidt. Also, das könnte ich mir bei einem Gegner wie Bochum vorstellen.
Nee, ich glaube, dass er auch gerade gegen Bochum mit den Standards da noch Körper haben will.
Okay. Ja, okay. Das verstehe ich.
Also ich sage, ja, es ist die Mofa-Gang.
Ja.
Wieder. Es ist meine Mofa-Gang.
Ja. Uwe, Krischi und Jensen.
Uwe, Krischi und Jense.
Ja.
Im Mittelfeld. Die Mofa-Gang aus Bremen, Fegesack.
Ja.
Und vorne ist klar. Und Duxi wird auch spielen, solange Max Philipp noch nicht, ich glaube, der ist noch nicht dicht genug an der Mannschaft dran. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er eingewechselt wird und vielleicht auch einen Impact hat, wenn wir führen gegen Bochum.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, das könnte ich mir gerade wenn wir führen sollten, kann ich mir eine Einwechslung und dann dementsprechend auch etwas mehr Auswirkungen aufs Spiel bei ihm sehr gut vorstellen. Ich bin in der Aufstellung zu 100% bei dir. Das würde ich so auch machen. Der Punkt, dass man gerade bei den Standards da noch ein bisschen mehr Präsenz haben will, lässt mich dann auch zu Staye tendieren. Insofern würde ich die Aufstellung genauso unterschreiben. Was tippst du?
Ich glaube, dass wir das gewinnen. Hm. Und ich glaube, dass wir wieder Werder geil sehen werden.
Okay.
Und also? Ich glaube, dass wir 3-1 gewinnen.
Ich sag 3-0.
Nicht schlecht.
Ich glaube auch, dass wir gewinnen werden. Ich glaube.
Und das ist selten.
Ja, das ist selten. Und ihr wisst ja, wen ihr danach dann bei Twitter wieder down schreiben könnt, wenn wir dann zu Hause 1-2 gegen Bochum verlieren und wieder mit einem Abstiegskampf stecken.
Markus Merk, ne? Ja, aus Kaiserslautern.
Genau den. ich glaube auch, ich hoffe sehr, ich glaube, dass die Mannschaft verstanden hat, dass das erstens eine große Chance ist und zweitens eine gute Gelegenheit, um sich zu rehabilitieren. Deswegen bin ich frohen Mutes, dass wir da auch gerade vor eigenem Publikum und im Weserstadion bei gutem Wetter, dass wir da was reißen.
Ja. Bist du da?
Ich bin
Hängt vom Testergebnis ab, oder?
Ja, wobei ich gehe jetzt mal einfach davon aus. Ich, wie gesagt, ich bin weitgehend jetzt dann symptomfrei zumindest, was so Kopfschmerzen und den ganzen Kram angeht. Und wenn der Test dann negativ ist, dann fahre ich auch hin.
Sehr gut.
Ja, mein Freund. Heute ist Donnerstag. Das heißt, es sind jetzt noch, sind noch 48 Stunden, ziemlich genau 48 Stunden, bis es losgeht. Wir wissen, was wir zu erwarten haben und drücken die Daumen. Und ich hoffe, dass wir uns danach dann mit besserer Stimme und besserer, na gut, die Laune ist ohnehin gut, aber mit mehr Optimismus wieder hören, um dann zu sagen, hey, jetzt sind es dann nur noch 10 Punkte bis zur magischen 40-Punkte-Grenze.
Das klären wir dann nächste Woche.
Das soll so sein. Mein Lieben, ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche. Hat mir schon wieder sehr viel Spaß gemacht. Euch da draußen ebenfalls eine schöne Restwoche. Drückt die Daumen fürs Wochenende und dann hören wir uns das nächste Mal möglichst zeitnah nach dem Bochum-Spiel. Wann genau, das lassen wir euch über unsere Social-Media-Kanäle wissen. Bis dahin.
Gutes Spiel.
Ciao.